Neuer auch von mir. Wir wollen heute einsteigen in die Geschichte von Abraham, beziehungsweise aussteigen. Das ist heute der letzte Teil unserer Predigtserie. Und ich würde gern vorher nochmal beten. Vater, ich danke dir für deine Gnade, die so groß ist und über allem steht. Und wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dann soll uns das immer wieder im Hinterkopf sein, dass deine Gnade uns gerettet hat, dass deine Gnade uns dazu führt, dass wir dein Wort verstehen dürfen. Und darum bitte ich dich auch, dass du unsere Herzen öffnest und wir dich heute Morgen sehen dürfen. Amen. Ja, wir dürfen gemeinsam in die Geschichte von Abraham reinschauen und wir gehen nochmal fast ganz an den Anfang der Geschichte. Also wenn ihr das bisschen jetzt mitverfolgt habt, die letzten Predigten über Abraham, da habt ihr gemerkt, wir gehen nicht chronologisch vor, sondern springen ein bisschen wild hin und her. Und deshalb befinden wir uns heute in Kapitel 13. Und danke Alex für die gute Einleitung. Viele Gedanken haben sich da gedeckt mit dem, was ich so vorbereitet habe. Und bevor wir in diese Geschichte reinstarten, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was passiert ist. Und zwar, Abraham hat seine Berufung bekommen. Ich glaube, da hat der Simon drüber erzählt, dass Gott ihn berufen hat und gesagt hat, du sollst der Vater eines großen Volkes sein und deinen Nachkommen will ich segnen und sie werden größer sein oder mehr sein wie der Sand am Meer und keiner wird sie zählen können. Und er sagte, mach dich auf aus seinem Vaterland und geh in das Land, was ich dir geben werde. Und dann kommt es schon fast zu Kapitel 13. Es kommt noch so ein kleiner Einschub nach dieser Berufung. Und zwar, das lesen wir in Kapitel 12. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, eure Bibel, wenn ihr die dabei habt. Dann finden wir ab Vers 10 so ein kleiner Einschub. Da steht Abraham in Ägypten. Und das wird so ganz sachlich erzählt, was da passiert. Abraham ist in Ägypten, weil eine Hungersnot da war. Ist ja logisch, wenn es nichts mehr zu essen gibt, muss man sich auf den Weg machen. Und Abraham kommt nach Ägypten und gibt und macht da so ein bisschen, sagt, ja, ich habe da meine Frau, die ist so hübsch, wenn das die anderen mitkriegen, dass das meine Frau ist, dann bringen die mich um die Ecke. Und dann war es das mit mir. Und er sagt, ja, ich gebe sie als meine Schwester aus, dann passt das. War auch gar nicht so ganz falsch, war nämlich seine Halbschwester. Aber was dann passiert ist, ist, dass der Pharao geplagt wurde mit Gottes Strafe und er Abraham irgendwann weggeschickt hat und gesagt hat, geh weg von mir, das war nicht richtig, was du getan hast. Also sogar ein Mann, der nicht mit Gott unterwegs war, hat gesagt, das war falsch, was du gemacht hast. Eine richtig blöde Situation für Abraham. Und jetzt kommt er wieder dorthin zurück, wo er eigentlich hingehört, in das Land, von dem Gott gesagt hat, dort sollst du hin, das habe ich dir versprochen. Und hier setzt unsere Geschichte jetzt auch wieder an. Abraham zieht aus Ägypten herauf. Wir lesen mal die ersten Verse, also Kapitel 13, in 1. Mose, ab Vers 1. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagemärschen von Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Abraham kehrt zurück zu dem Ort, wo er Gott einen Altar gebaut hat, als er berufen, wo er hingezogen ist, nachdem er berufen wurde, und betet dort den Namen des Herrn an. Abraham kommt zurück und lobt Gott. Und was wir hier lesen, auch Lot war dabei. Das wird immer wieder erwähnt, Lot war einfach dabei. Vielmehr lesen wir über Lot da nicht. Außer, ja, jetzt die nächsten Verse, da wird es ein bisschen spannend, wo Lot mit ins Spiel kommt und hier kommt so der Knackpunkt der Geschichte zum Tragen, ab Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Abraham hatte sich so großen Reichtum angehäuft und auch Lot, der dabei war, dass es irgendwie zu Konflikten kam. Ja, wer kennt das nicht? zu Konflikten in der Familie. Da war es dann so gravierend, dass Abraham den Vorschlag gemacht hat, sich zu trennen. Und gesagt, ja, unsere Herden sind so groß und es gibt nur Streit, wir müssen uns trennen. Die Bibel bewertet das auch gar nicht so. Aber ich habe so gedacht, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Ist das vielleicht Abrahams Muster, mit Konflikten umzugehen, wegzulaufen, zu sagen, oh, dann trennen wir uns besser, bevor es Streit gibt, bevor wir jedes Mal wieder Streit schlichten müssen. So wie er gesagt hat, bevor ich zu viel Stress kriege, sage ich lieber, dass es meine Schwester ist, anstatt meine Frau. Ich weiß es nicht, die Bibel bewertet das hier nicht. Vielleicht war es auch eine gute Idee, zu sagen, hey, wir sollten uns trennen, damit es nicht immer zu Konflikten kommt. Ich glaube, es ist normal, dass man auch in der Familie Konflikte hat, aber wenn es überhand nimmt, wenn es nur noch das bestimmte Thema ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und der eine Satz, der hat mich so ein bisschen herausgefordert, wo ich dachte, warum steht das hier drin? In Vers 7, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Das kommt irgendwie so zwischen rein, da denke ich, was ist das für eine komische Information? Und was einfach daran spannend ist, glaube ich, ist, dass Abraham und Lot mit ihrem ganzen Gefolge nicht alleine waren. Da waren diese anderen Völker, die dort wohnten, und die haben sie beobachtet und geschaut, ah, das ist dieser Abraham mit seiner besonderen Berufung, der sich vielleicht immer als was Besseres aufspielt. Oder so haben die Leute vielleicht gedacht und gesagt, ja, und die haben ja nur Streit. Ja, super. Was ist das für ein Gott? Die schlagen sich nur die Köpfe ein. Ja, die sind ständig am Zanken, wer welches Wasserloch bekommt und welche Schafe wo weiden können. Ja, das war ja immer ganz schön, eine große Familie damals, aber so beschaulich war das anscheinend doch nicht, weil doch jeder, das waren Abrahams Schafe, das waren Lots Schafe, das waren Abrahams Hirten, das waren Lots Hirten, das war anscheinend doch sehr strikt getrennt. Also nicht immer große Familienbande, alles super. Ja, das hat damals auch schon zu Konflikten geführt, wem gehört was. Und Abraham macht jetzt diesen Vorschlag, von dem Alex auch schon geredet hat. Okay, wir sollten uns trennen, und sagt, Abraham, Lot, lass uns trennen und ich gebe dir den Vortritt. Wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, dann gehe ich nach links. Und du darfst aussuchen, wo es hingeht. Und ich stelle mir das so vor, die stehen irgendwie auf so einem Hügel und schauen so über das Land. Und sie gucken nach Osten und da ist die saftige Jordanebene. Und Lot schaut so nach oben und denkt, ich brauche gar nicht lang zu überlegen. Also ist doch klar, ich ziehe dahin, wo es gut ist, wo es augenscheinlich am besten ist, wo ich meine Familie versorgen kann, wo ich meinen Reichtum mehren kann, wo meine Schafe, meine Tiere versorgt sind. Das ist doch völlig klar. Und in meiner letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, wie man Entscheidungen trifft. Als wir die Geschichte von Saul hatten, wo es darum ging, zwei Fragen zu stellen, wenn man vor wichtigen Entscheidungen steht. Und ich glaube, Lot stand vor so einer wichtigen Entscheidung. Wo geht es jetzt hin in meinem Leben? Eine richtungsweisende Entscheidung. Und zwei Fragen waren da. Die erste Frage, die man sich stellen sollte bei schwierigen Entscheidungen ist, was ist mir wichtig? Weil das kommt automatisch. Das kam auch hier bei Lot. Wenn wir unsere Augen aufmachen und uns umschauen, dann sehen wir, was uns wichtig ist. Dann gibt es viele Dinge, die uns gefallen und die wir wollen. Genauso auch bei Lot. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das hat Lot gut drauf gehabt. Aber es gibt eine zweite Frage, die ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Was möchte Gott? Und dann in ein Gespräch mit Gott zu gehen. Okay, wie kriegen wir das zusammen? Vielleicht stimmt das, was ich will, überein mit dem, was Gott will, vielleicht auch nicht, dann wird es spannend. Lot hat diese Frage, glaube ich, nicht gestellt. Lot hat das gesehen, was für seine Augen gut war, zumindest im ersten Augenblick, und dort ist er dann hin. Und er sagt, in dieses Land möchte ich, in dieses saftige Land, und hier steht in Vers 10, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordans, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordans und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Das gehörte mit dazu, zu dieser saftigen Jordanebene. Menschen, die sich ganz bewusst gegen Gott gestellt haben und einen krassen Lebensstil führten, der gegen Gott war. Und zwar so böse, dass Gott diese Städte später zerstört hat, Sodom und Gomorra. Und ich stelle mir so vor, Lot möchte dorthin gehen und ich stelle mir vor, was wäre passiert, wenn Lot gefragt hätte, Gott, was möchtest du denn? Es gibt viele Ausleger, die sagen an dieser Stelle, ja, Lot hätte da auf keinen Fall hingehen sollen und so sollen wir auch nicht in die böse Welt zu den Menschen gehen, die so schlecht und sündig sind. Da sollen wir uns von allem fernhalten. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich stelle mir so vor, wenn Lot jetzt Gott gefragt hätte, was willst du, was ich tue? Vielleicht hat Gott auch gesagt, hey, ich habe dieses Land gesegnet, das ist noch im paradiesischen Zustand dort. Ich habe dieses Land wirklich gesegnet. Die Menschen, die dort sind, die sind wirklich böse. Lot, wenn du dort hingehst, dann wird das Konsequenzen haben. Diesen Reichtum, diese Sicherheit, die du dir dort ersehnst, die bekommst du dort ein Stück weit, aber der Preis dafür ist, dass du Kompromisse machen wirst in deinem Leben, in deiner Beziehung zu mir. Vielleicht hätte das Gott zu ihm gesagt und gesagt, geh besser nicht dorthin. Vielleicht hätte Gott aber auch gesagt, ich habe dieses Land gesegnet, es ist super schön. Dort sind aber Menschen, die tun nicht, was ich sage. Und ich möchte diese Stadt zerstören. Und ich möchte, dass du dorthin gehst, um den Menschen zu sagen, dass sie falsch leben und dass sie umkehren sollen. Vielleicht hätte Gott auch das zu ihm gesagt. Vielleicht erinnert euch diese Geschichte an eine andere biblische Story, wo das genauso war, nämlich bei Jona, wo Gott gesagt hat, ich will diese Stadt zerstören, geh dorthin und sag den Menschen, dass das Leben, das sie führen, falsch ist. Vielleicht wäre das eine Antwort Gottes gewesen. Aber Lot hat nicht gefragt, deshalb wissen wir es leider nicht. Aber es würde mich interessieren, was wäre denn Gottes Plan für Lot an dieser Stelle gewesen? Was hätte er gewollt, dass Lot getan hätte? Weil es ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, wir sollen uns, was bedeutet das für uns? Wir sollen uns fernhalten von allem, was böse ist, von allen bösen Menschen, wie es in der Bibel steht. Zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 4, dort steht, dass wer Freund mit der Welt ist, Gottes Feind wird. Das heißt, wir sollen uns fernhalten von allem, was nicht von Gott ist. Aber die Bibel sagt auch zum Beispiel in Markus 16, Vers 15, dass wir in alle Welt gehen sollen und allen Menschen von Gott erzählen sollen, von Jesus erzählen sollen, das Evangelium verkünden sollen. Da gibt es irgendwie kein richtig und kein falsch. Die Frage ist vielmehr, was wäre Lots Berufung gewesen? Was wäre seine Berufung gewesen? Wo wäre er richtig gewesen? An welchem Platz? Wo hätte Gott ihn gewollt? Und Lot trifft hier die Entscheidung einfach für sich selbst, aus sich selbst heraus, ohne zu fragen, was ist meine Berufung? Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, wie Abraham gelebt hat. Abraham hat eine ganz klare Berufung. Und das soll heute so ein bisschen diese Gegensatzpaare sein. Lot, der, glaube ich, mehr als Getriebener gelebt hat, als Berufener. Wir sehen hier Abraham als den, der berufen war und entsprechend gelebt hat, nicht immer, Stichwort Ägypten, und Lot, der als Getriebener gelebt hat. Und ich glaube, der große Unterschied ist, wenn wir das auch auf uns übertragen, getriebene Menschen handeln nach ihrer eigenen Kraft, nach ihrer Vorstellung, sich selbst retten zu können. Ja, wie ein Lot hat gesagt, ich suche mir das saftige Land aus, da kann ich meine Familie durchbringen, da mehrt sich mein Reichtum, ich vertraue auf meine Kraft. Gott hat uns ja schließlich den Verstand gegeben, wir sollen auch vorsorgen. So hat Lot gelebt. Sein Vertrauen setzte er vor allem auf sich, auf seine Kraft. Im Gegensatz dazu leben Berufene, die sagen, ich vertraue darauf, dass Gott etwas bewirkt in meinem Leben. darauf, dass er eingreift. Alex, du hast es gut gesagt, Abraham hätte eigentlich einen Vortritt gehabt. Aber sowas von. Erstens war er der Berufene. Er hat dieses Land verheißen bekommen. Gott hat gesagt, du bekommst dieses Land. Abraham war der Patriarch. Er war der Chef dort in der Bande. Er war später lesen wir noch, Heerführer. Ja? Also das war ein richtig krasser Typ. Nicht so ein weißbärtiger Opa, der da ein bisschen durch die Lande getingelt ist. Der hat richtig Feuer gehabt. Und ich glaube, er hatte das absolute Recht zu sagen, ich darf hier zuerst aussuchen. Das war sein absolutes Recht. Und er verzichtet darauf. Und wisst ihr, worauf er da auch verzichtet? Auf Sicherheit. Auf die Aussicht auf Wohlstand. Er musste seine Herden auch irgendwie da durchkriegen und durchfüttern. Ja? Und zu sagen, okay, wenn du die ganze Jordanebene besetzt, und das steht da, ja, Lot besetzte diese ganze Jordanebene, dann bleibt das karge Bergland für Abraham. Wie soll ich meine Herden da durchkriegen? Und ich finde, in diesem Text, da strahlt so eine Gelassenheit aus Abraham heraus. Er sagt, das ist nicht so belanglos, ach, ist mir egal, ja, geh du dahin, ich geh dahin. Das war eine wichtige Entscheidung. Ja, das war nicht, nehme ich jetzt das Auto heute oder doch das Fahrrad, oder nehme ich das Auto oder du das Fahrrad, ja, sondern das war vielmehr eine wirklich richtungsweisende Entscheidung. Und Abraham hat eine Gelassenheit, weil er sagt, ich habe eine Verheißung von Gott, dass er mich segnen wird, dass er mir dieses Land geben wird. Und deshalb klammere ich mich nicht daran, was Gott mir gegeben hat. Ich halte es nicht mit beiden Händen fest, sondern ich kann es auch abgeben. Ich kann den Jüngeren den Vortritt lassen. Das finde ich hier eine ganz, ganz starke Geste von Abraham. Und ich möchte, mir ist eine Sache hier in diesem Text ganz wichtig geworden, ist dieser Berufungsbegriff. Abraham hat als Berufener gelebt. Und der Text gibt uns, glaube ich, eine Anleitung dazu, wie wir das tun können, wie wir denn als Berufene leben können, anstatt als Getriebene. Und vielleicht kennen wir das auch manchmal aus unserem Leben, dass wir mehr als Getriebene leben. Mehr als, ich muss jetzt mal was tun, ich muss mal dafür sorgen, dass das jetzt richtig läuft, ich muss vorsorgen für mein Leben und ich muss das jetzt mal in die Hand nehmen, anstatt zu fragen, was möchte Gott von meinem Leben? Wo hat Gott mir eine Verheißung gegeben, auf die ich vertrauen sollte? Ich finde es spannend, dass Lot seine Augen aufhob, so steht es hier, Lot hob seine Augen auf und sah. Ein bisschen später steht in Vers 14, dass Abraham auch seine Augen aufhob, dass er auch blicken sollte. Aber in diesem Fall gibt Gott ihm den Befehl. Das finde ich spannend. Hier steht dieselbe Formulierung wie in Vers 10, als Lot seine Augen aufhob. Abraham, erheb doch deine Augen und schaue. Genau wie Lot das tat. Und jetzt habe ich mich gefragt, wo ist so der Unterschied? Lot hat gesehen, das ist gut, das ist grün, das ist saftig, da gehe ich hin. Jetzt sagt Gott zu Abraham, heb auch die Augen auf und schau mal. Abraham sieht dasselbe. Der stand auf demselben Berg oder selben Hügel oder wo auch immer sie standen. Und Gott sagt, schau nach Osten, schau nach Norden, schau in alle Himmelsrichtungen, das werde ich dir geben. Das ist das Land von dir und deinen Nachkommen. Und ich möchte, dass du dieses Land erkundest. In Vers 17 steht das, mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn ich will es dir geben. Und das finde ich ganz spannend, wo ich sage, Gott fügt hier zu dem Sehen etwas hinzu. Nicht einfach nur dieses visuelle Wahrnehmen, dort ist was. Er sagt, erkunde dieses Land, werde aktiv. Und Lot, der hat auch gesehen, aber irgendwie nicht richtig. Nur das, was vor Augen war, was so augenscheinlich in dem Moment gut für ihn war. Und Abraham, und Gott lädt Abraham ein, mehr zu sehen. Auch wenn er visuell nicht mehr sehen konnte, sondern ich glaube, Gott fordert ihn heraus, mit anderen Augen zu sehen. Wenn der Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen, und zwar im Epheserbrief, im ersten Kapitel, da steht in Vers 18, Epheser 1, Vers 18, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Hier ist auch von Augen die Rede, von Sehen, aber von einem anderen Sehen. Nicht nur mit unserem Auge, sondern auch mit unserem Herzen. Und ich glaube, das ist das, was Gott hier mit Abraham macht. Er sagt, sieh, versuch mal mehr zu sehen als das, was jetzt gerade vor dir ist. Ich habe das mal nachgeschaut, wenn man auf einer Erhebung von ungefähr 850 Metern steht, das war so ungefähr da, wo zwischen Ai und zwischen Bethel, wo sie sich befanden, das sind so ungefähr 850 Meter hoch ist das. Das ist so ein bisschen nördlich von Jerusalem. Und wenn man auf 850 Meter Höhe oder Meereshöhe steht, dann kann man ungefähr 100 Kilometer weit schauen. Ja, der Winfried, der kennt sich damit noch besser aus, ich hoffe, das stimmt. Also zumindest, wenn man aufs Meer rausschaut. Ja, wenn da jetzt noch ein paar Berge dazwischen sind, dann muss man noch ein bisschen was abziehen. Und natürlich, wenn die Sicht richtig gut ist, ja, dann kann man maximal 100 Kilometer sehen. Wenn man jetzt noch ein bisschen höher geht, geht das immer ein bisschen weiter. Und das war für mich so der Punkt, dass ich gedacht habe, Abraham konnte auch nicht alles sehen. Gott hat gesagt, das alles werde ich dir geben, aber er konnte nur im Umkreis von 100 Kilometer sehen, aber das Land, was Gott ihm geben wollte, war noch viel größer. Und er sagt, mach dich auf den Weg, es zu erkunden und zu sehen, was ich dort alles für dich habe. Lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Was ich mir da gewünscht hätte, glaube ich, wäre zu sagen, Gott, komm, wir gehen noch ein bisschen höher. Ja, gut, das wäre dann in Israel schwierig, viel höher geht es da nicht. Aber zu sagen, komm, nimm mich noch mit auf einen höheren Berg, ja, damit ich noch mehr sehen kann, damit ich alles das sehen kann, was du siehst. Ja? Gott, ich will alles das sehen, was du siehst. Ich will den Plan, den du für mein Leben hast, auch schon völlig ausgebreitet da sehen, dass ich weiß, was kommt. Aber Gott sagt, nein, so funktioniert das nicht. Sondern mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn ich will es dir geben. Gott sagt, versuche mehr zu sehen als das, was Lot gesehen hat. Ich lese den Vers aus Epheser nochmal vor. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott möchte uns diese Augen geben, damit wir Hoffnung sehen. Damit wir hoffen können. Und wisst ihr, ich glaube, mit Gottes Augen zu sehen, mit den Augen unseres Herzens zu sehen, bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Mit Gottes Augen zu sehen, bedeutet zu vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Abraham konnte nicht alles sehen, aber Gott hat ihn herausgefordert, mit den Augen seines Herzens zu sehen und zu sagen, ich vertraue, dass das da ist, dass du mir das geben wirst, auch wenn ich noch nicht alles sehen kann. Mit den Augen Gottes sehen, das lernen wir nur, indem wir vorwärts gehen und indem wir Gott vertrauen, so wie Abraham es getan hat. Ich mache wieder ein Beispiel aus der Höhle, weil wir ja unterwegs waren auf Höhlentour hier mit den Teenies. Und da ist immer ganz spannend, wenn man in diese Höhlen reingeht und die Gänge immer enger werden. Da gibt es oft viele Möglichkeiten, weiterzugehen. Ja, da gibt es einen großen Gang, dann gibt es einen kleinen Gang und dann gibt es da einen Gang, den übersieht man eigentlich, weil man nie auf die Idee käme, da sich durchzuzwängen. Ja, vor allem, wenn man es erstmal in der Höhle ist. Und dann machen wir das ab und zu, dass wir zu den Teenies sagen, geh mal da durch. Ja, wo jetzt? Ja, da durch. Nee, das geht nicht. Und sagen, hey, vertraust du mir? Ich sag dir, du passt da durch und du schaffst das. Du kommst da durch. Dann hat man eine Möglichkeit, entweder zu sagen, nee, ich gehe lieber da, wo es offensichtlich ist, was meine Augen sehen, soweit es in der Höhle geht, mit ein bisschen Licht. Oder ich sage, okay, ich vertraue dir Und ich mache das. Das bedeutet, mit Gottes Augen sehen, dieses, ich nehme Gott ernst. Wenn Gott etwas verspricht und was verheißt, dann will ich das tun. Dann will ich mich aufmachen und das Land durchwandern. Wisst ihr, wenn wir das geistlich übertragen, dann ist das die Verheißung. Wir erobern die Verheißung Gottes. Das ist das, was Abraham tut. Das ist nicht, hier ist die Verheißung, morgen ist sie da. Das tut einem ja fast schon weh, wenn man die Geschichte Abrahams liest, wie lange der warten musste und wie sehr er auf die Probe gestellt worden ist. Aber er hat genau das getan. Das ist für mich das Leben Abraham. Er hat sich aufgemacht und dieses Land durchwandert. Er hat die Verheißung erobert. Immer mehr, Stück für Stück, hat er gemerkt, was es bedeutet, mit Gottes Augen zu sehen, ihm zu vertrauen, zu sagen, du hast mir eine Verheißung gemacht und ich halte daran fest, dass das wahr sein wird, selbst wenn ich meinen Sohn dafür opfern muss. Dazu war Abraham bereit. Winfried hat uns da eindrucksvoll drüber erzählt. Und ich habe mir bei dieser Geschichte, stelle ich mir immer die Frage, wenn Gott doch wusste, dass Abraham wirklich bereit wäre, seinen Sohn zu opfern, warum hat er es zugelassen? Warum musste er durch diese krasse Prüfung gehen? Wenn Gott doch eh wusste, er wird das so tun. Gott ist allmächtig. Warum schickt er ihn überhaupt durch die Prüfung durch? Wenn er wusste, Abraham ist ihm treu. Ich glaube, die Antwort ist, oder so lege ich mir es zumindest zurecht, Abraham wusste es nicht. Abraham wusste nicht, dass er treu sein wird. Er musste dort durchgehen. Und dann erst hat er gemerkt, ja, ich kann Gott treu sein. Und das ist genau dieses mit Gottes Augen sehen, dieses zu vertrauen, Gott sagt mir, ich mache dir dieses Versprechen, jetzt ergreif das auch, nimm das wirklich ernst und leb das, erforsch das. Und da will ich jetzt noch ein bisschen praktisch werden und schauen, was bedeutet das für uns. Und ich finde es total spannend, die Bibel zu lesen und herauszufiltern, welche Verheißungen gelten denn noch für uns. Abraham hat eine ganz klare Verheißung und ich denke manchmal so, wenn Gott mich so berufen hätte, so was ganz Klares, ja dann ist es ja einfach. Abraham hat es ja einfach. Der hat ja so eine ganz krasse, klare, auf sich zugespitzte Berufung. Wie ist das bei uns? Ich weiß nicht, wer von euch einen Brief von Gott bekommen hat oder eine ganz klare, eindeutige Stimme, die gesagt hat, das ist deine Berufung für dein Leben, mach das und das und halt daran fest. Bei mir ist das nicht so wirklich passiert, aber ich glaube, dass wir trotzdem unsere Berufung finden können. Weil in der Bibel ganz viele Dinge stehen, die uns sagen, was wir tun sollen und was Gott uns versprochen hat. Ich will das einfach nochmal beispielhaft aufschlagen und euch ermutigen, das nächste Woche weiterzuführen. Ich mache das immer in meiner Bibel, ich streiche mir immer die Verheißungen, die Gott mir und uns gemacht hat, immer ganz besonders an, um zu sagen, das ist Wandeln mit Gott oder das ist Leben mit ihm, wenn wir seine Verheißungen ernst nehmen. Schauen wir einfach mal gemeinsam, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn in Johannes 8, Vers 32 dort steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung. So wie Gott sie Abraham gemacht hat, macht er uns zum Beispiel diese Verheißung. Das Neue Testament ist voll davon. Freiheit, bist du wirklich frei? Hast du erlebt, dass du frei bist in allen Bereichen deines Lebens? Das hat Gott versprochen. Nicht von jetzt auf gleich. Aber machst du dich auf den Weg, wenn du sagst, das ist ein Thema in meinem Leben, ich fühle mich nicht wirklich frei. Machst du dich auf den Weg, erkundest du dieses Land dieser Berufung, dass du sagst, Gott sagt, durchwandere dieses Land, lerne, was es bedeutet, wirklich frei zu werden. Das ist eins zum Beispiel. Dann gibt es noch, das machen wir zum Schluss, weil das Krasseste ist. Ich habe noch was anderes. Und zwar, in 2. Korinther 12, Vers 9 steht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine Verheißung Gottes für dich. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal schwach gefühlt hast. Dieser Vers, der trägt mich fast durch jede Predigtvorbereitung, weil ich weiß, in meiner Schwachheit kann Gott wirken. Hast du das erlebt? Glaubst du das, dass Gott in deiner Schwachheit mächtig werden will? Das heißt, je schwächer du dich fühlst, desto mehr Kraft kann Gott in dich reinsetzen und wirken. Das ist eine Verheißung Gottes. Ich habe noch ein paar, aber ich mache jetzt noch das, was ich am krassesten finde. Schauen wir noch nach. Und zwar Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Mit dies alles meint die Bibel an dieser Stelle Essen, Trinken, Kleidung. Unsere Grundbedürfnisse. Und ich habe mir gedacht, stell dir vor, das ist eine Verheißung Gottes. Wir würden wirklich so leben. Zuerst in jedem Ding nach dem Reich Gottes zu trachten, bevor wir für uns selbst vorsorgen, für unsere Familie. Und ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist. Absolut nicht. Aber Gott sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und alles andere bekommst du einfach so. Ich verstehe das auch noch nicht ganz, was das bedeutet. Ich finde es einfach ein krasses Versprechen Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir diese Versprechen ergründen und uns danach ausstrecken, sie zu leben und zu erleben. Weil die ganze Bibel ist davon voll. Das bedeutet es, als Berufener zu leben und nicht als Getriebener. Getrieben von Dingen, die ich tun muss, die ich machen muss, um mein Leben in den Griff zu bekommen oder anderen zu helfen. Nein, Gott sagt, schau dir meine Verheißungen an und lebe sie, lebe in ihnen. Das bedeutet Berufung. Wir fragen uns heute ganz oft, was soll ich denn machen, gerade junge Leute, was will denn Gott von meinem Leben, was soll ich denn tun, immer nach diesem speziellen Willen Gottes für mein Leben. Aber zu 95% ist es, frag nach den Verheißungen Gottes und leb danach. Dann kannst du gar nicht so viel falsch machen. Es gibt einen Satz, ich weiß nicht, den habe ich wahrscheinlich schon oft gesagt, aber der prägt mich sehr. Der Vater von Eric Little hat das mal gesagt, diesem Olympiasprinter. Du kannst Gott auch damit dienen, wenn du eine Kartoffel schälst, wenn du sie perfekt schälst. Ja, es kommt auf unsere Herzenseinstellung an. Wenn wir anfangen, Gottes Verheißungen zu leben und sie zu ergründen, dann leben wir unsere Berufung. Dann leben wir das, was Gott sich für uns vorgestellt hat. Und als Berufene, ich frage mich, als Berufene zu leben, bedeutet das immer, so wie Abraham, sein Vaterland zu verlassen, ja, seine Berufung leben, zu sagen, immer vorwärts zu gehen, immer nur auf Gott zu vertrauen, nie anzukommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine spezielle Berufung für Abraham. Und immer wieder gibt es Menschen, die auch solch eine Berufung haben. Ob es ist, dass man nach Tansania geht und den Kindern das Evangelium verkündet oder in den Jemen, um Frieden zu stiften oder nach Spanien, um Menschen von Jesus zu erzählen. Aber ich frage mich, wie können wir denn mobil bleiben, unsere Berufung leben, nicht einfach wie Lot ins für uns verheißene Land uns setzen und am Schluss merken, das war doch nicht so eine gute Idee, weil ich in meinem Leben Kompromisse gemacht habe. Ich glaube, wir dürfen geistlich niemals sesshaft werden, niemals stehen bleiben, sondern Gott fordert uns heraus, dort weiterzugehen und vorwärts zu gehen. Und da ist für mich Abraham ein ganz großes Vorbild geworden, weil er genau das immer wieder getan hat. Und ich will uns ermutigen, das noch zum Abschluss, die Verheißungen Gottes zu ergründen. Und eine Gefahr dabei kann sein, dass man diese Verheißungen immer nur für nach dem Leben sieht. Ja, zum Beispiel, wenn man die Offenbarung liest, alle Tränen werden abgewischt, es gibt viele Verheißungen, Gott wird uns Gerechtigkeit schenken und mein erstes Denken ist dann, ja, dann irgendwann mal, wenn ich unter der Erde liege und der Deckel zugeht, dann bin ich bei Gott und dann treffen diese ganzen Verheißungen ein. Nein, ich glaube, so ist es, dort wird die Verheißung vollendet. Aber wenn wir erst warten, bis wir im Himmel sind, um Gottes Verheißungen zu erlangen, dann verpassen wir etwas in unserem Leben. dann verpassen wir was ganz Großes, nämlich diese Momente, wo der Himmel die Erde berührt. Wenn wir merken, dass Gottes Verheißungen wahr sind, dass wir merken, es stimmt ja, dass Gott mich frei macht, weil wir das plötzlich erleben, wo wir merken, ich trachte nach dem Reich Gottes und Gott schenkt mir Dinge, die ich überhaupt gar nicht vorher gesehen habe. Wenn wir das erleben, dann merken wir, dass der Himmel ein Stück auf die Erde kommt. Und wir merken, Gottes Verheißungen sind wahr. Dann merken wir, Hoffnung ist nicht irgendwas Intellektuelles, irgendetwas Verstandesmäßiges, was in meinem Kopf stattfindet, sondern dann wird Hoffnung lebendig. Wenn ich merke, Gottes Verheißungen erfüllen sich, auch schon hier in meinem Leben. Das bedeutet, ich erlebe Christus in mir. Ich merke, dieser Gott ist real und er lebt in mir und hat was mit meinem Leben zu tun. Wenn wir seine Verheißungen erleben, wenn wir das Land durchwandern, das ist für mich so ganz groß und deutlich geworden, dass Gott zu seinem Versprechen steht, so wie er es bei Abraham getan hat, so will er auch in unserem Leben seine Verheißungen wahr werden lassen. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir für deine Verheißung, dass du uns so viel versprochen hast. Und in Jesus Christus hast du so viel erfüllt von dem, was du versprochen hast. Und dafür danke ich dir, dass wir aus dieser Gewissheit auch leben dürfen. Und hilf uns, mit deinen Augen zu sehen, dass wir mehr sehen dürfen als das, was unsere Augen wahrnehmen, sondern dass wir lernen, auf dich zu vertrauen. Hilf uns dabei in unserem Alltag, hilf uns dabei, wenn wir heute im Nachmittag unterwegs sind oder ausruhen, was auch immer wir tun. Danke, dass du damit dabei bist. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam